was im Geist Jesus gesehen hat. Und damals hat er das schon gesehen und heute sind wir ein bisschen weiter. Die Felder sind größer und offensichtlich noch reifer. Wollt ihr euch rufen lassen als Arbeiter in der Ernte? Weil wenn nicht, dann seid ihr hier falsch am Platz. Dann wäre wirklich das Mittagsschläfchen angebracht. Aber wenn ihr euch rufen lasst, dann umso besser. Denn es ist der ersehnlichste Wunsch von Jesus, dass sich Leute finden lassen. Und das ist nämlich auch der Grund, warum das von uns abhängig ist, dass hier was passiert. Also ich bin einer, der nicht behauptet, dass eine Erweckung ein Geschenk Gottes ist, in dem klassischen Sinne, dass man sich fatalistisch hinsetzen kann, zurücklehnen kann und sagen, oh, Kismet, es wird so wie Allah, na, wie Gott es will. Wir sind nicht von der Fraktion, sondern Gott hat uns etwas in die Hand gegeben, damit wir etwas damit machen. Er hat damals gesagt, es ist vollbracht, mein Job ist getan. Genau, ich sende euch. Und er sagt, ich sende euch gleich, wie der Vater mich gesandt hat. Nämlich nicht in die Kirche zum Stühlewärmen, sondern in die Welt sende ich euch. Steht bei mir in der Bibel noch. Ich weiß nicht, ob ihr schon die neue Übersetzung habt, wo es heißt, kommt in die Kirche, dort ist es bequem und dort ist es schön. Sondern er sendet uns in die Welt. Das ist oft nicht bequem. Ihr habt 4 Schlüssel, wie wir fruchtbarer werden können. Und die möchte ich euch jetzt in diesen 4 Schritten weitergeben, die da bis morgen zum Gottesdienst möglich sind. Und wünsche mir, dass diese Schlüssel sperren hier in eurer Gegend. Und es hängt von euch ab. Es ist ganz in eurer Hand. Jesus sitzt zur Rechten des Vaters und relaxed und sagt, okay, es ist ganz in ihrer Hand. Ich muss entspannen und sagen, ich fahre hier wieder weg. Es ist ganz in eurer Hand. Ihr habt die Möglichkeit, dass hier Hunderte von Menschen errettet werden und von der Liebe Gottes getroffen werden. Es ist definitiv so. Es ist in eurer Hand. Wenn ihr es verbockt, dann müssen wir wieder ein paar Jahre warten, bis dann die nächste Generation aufwacht und vielleicht es nicht verbockt. Das muss man einfach mal so dramatisch sehen. Es ist wirklich in unserer Hand. Er hat uns ausgestattet mit 2. Petrus 1. Da er uns in der göttlichen Kraft alles, da steht nicht die Hälfte oder 30% oder irgendwas, 10%, alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, schon erledigt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Vollkommenheit, durch die Herrlichkeit und Vollkommenheit, durch die er uns die kostbarsten und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr Teilhaber der göttlichen Natur werdet und werdet und werdet und werdet und werdet und werdet, nicht im Himmel, sondern von dem Tag an, wo ihr neu geboren wurdet, Tag für Tag mehr. Die ihr dem Verderben der durch die Begierden dieser Welt ist, entflohen seid. Seid ihr dem entflohen, ja? Oder macht ihr damit Kompromisse? So 50% Welt, 50% fromm oder so? Gibt's auch, ja, ist eine Möglichkeit. Nur hat es dann gewissermaßen Dinge. Eben deshalb wendet aber allen Fleiß auf. Der lohnt sich dann nämlich, wenn wir das hier mal so inhaliert haben, was hier steht. Und worüber wir den ersten Schlüssel uns befassen, ist, dass wir Verheißungen empfangen und in Verheißungen leben. Weil wir müssen gesättigt sein, wir müssen mit etwas erfüllt sein, wir müssen sicher sein, wer wir sind, weil sonst, wenn wir rausgehen, schlappern uns die Knie in der ersten Minute. Weil da draußen kann es gelegentlich einen Wind geben und da kann es einmal rau entgegenkommen. Kann passieren. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auf einem guten Fundament stehen. Wir müssen wissen, wer wir sind. Und das müssen wir denn draußen so verklickern können, dass die dann sagen, aha. Ich habe gestern ein bisschen was über den Islam erzählt und es heißt ja in der Landeskirche, dass man Moslems nicht missionieren darf, weil die haben ja schon ihren eigenen Glauben und die glauben ja an denselben Gott, an irgendeinen selben Gott, ich weiß nicht an welchen selben Gott, aber die brauchen wir nicht missionieren. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die das sehr wohl wollen. Ich habe mit Imams gestritten, habe ihnen gesagt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und das haben sie mir selber aus dem Koran vorgelesen und hat mir das dann aufgeschlüsselt, wie er mir den Marien-Sure vorgelesen hat, dass Jesus nicht vom Mann gezeugt ist. Aha, habe ich gesagt. Von wem ist er denn dann gezeugt worden? Ja, von Gott. Aha, interessant, interessant. Und wer ist dann der Vater? Ja, Gott. Ja, und von wem ist er dann der Sohn? Dann ist er ganz rabiat geworden, weil es hat er gemerkt, er ist auf Eis gekommen und musste selber feststellen, dass da eigentlich das völlig klar ist, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und das müssen wir wissen, dass er der Sohn Gottes ist. Weil sonst wirst du da draußen schnell eins auf die Rübe kriegen, weil das glaubt die Welt nämlich nicht mehr. Ein moderner Theologe glaubt das nicht mehr. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass wir uns einiger Dinge sicher sind. Dann, wenn wir etwas haben, dann können wir auch etwas geben. Das ist ein ganz einfaches Naturgesetz. Wenn wir selbstsuchend sind und selbstjammernd sind und oh, oh, mir geht so schlecht und oh, oh, die Welt ist so böse und alles Mögliche, dann heulen wir mit den Suchenden da draußen im selben Wind und können ihnen nichts bieten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ein Fundament haben, auf dem wir unerschütterlich stehen können. Und das ist eine Sache, die fängt bei jedem persönlich an. Und dazu gibt es den Heiligen Geist, der uns immer wieder erinnert und der uns diese Dinge entfaltet, weil diese Dinge meistens ein bisschen über unser eigenes Verständnis hinausgehen. Nämlich schon allein, wenn wir jetzt diesen Vers noch einmal uns hineinziehen, das ist so einer der Verse, wo man, also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe keine Erfahrung mit LSD oder anderen Rauschmitteln, aber ich brauche das nicht, weil wenn ich sowas lese, dann wäre ich high. Das ist der Hammer, was da steht. Das sind Superlativen. Und da sagt Gott, was er uns alles gegeben hat. Das ist nicht so, dass wir sagen, jammer, jammer, Gott, gib mir bitte irgendwie 10 Cent. Sondern er hat uns alles gegeben. Und da steht da seine göttliche Kraft. Was ist göttliche Kraft? Wie viel PS ist das? Er sprach und es wurde ein ganzes Universum. Ist das Kraft? In dieser Kraft hat er uns alles, was zu einem Leben notwendig ist, das Gott repräsentiert, das zeigt, wie er ist, geschenkt durch die Erkenntnis. Welche Erkenntnis? Dessen, der uns durch seine eigene Herrlichkeit und Vollkommenheit die größten Verheißungen geschenkt hat. Das ist Christus. Christus, der zu Rechten des Vaters sitzt und auf dem Thron sitzt, der König ist. Und ein König, der auf dem Thron sitzt, was macht er, wenn er da so den ganzen Tag herumsitzt? Regieren. Und das heißt, dass er die größte Macht aller Macht, Mächte hat, dass er der König aller Könige ist, dass er der Herr aller Herren ist. Die Erkenntnis dessen, durch die Erkenntnis dessen, wollt ihr ihn so kennen? Oder kennt ihr ihn so wie die Jünger nach der Auferstehung und gedacht haben, es ist der Gärtner? Merkt ihr, was da der Unterschied ist? Jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Jünger hatten den Vorteil von euch und von mir, dass die 3,5 Jahre mit Jesus herumspaziert sind, Zeichen und Wunder en masse gesehen haben und dann glauben die, es ist der Gärtner. Also wir denken vielleicht, er ist von der Müllabfuhr, weil wir waren ja nicht einmal die 3,5 Jahre mit ihm unterwegs. Und jetzt geht es hier um die Erkenntnis von dem, der er jetzt ist. Und jetzt ist er nicht mehr der, hier auf der Erde herumläuft und Zeichen und Wunder tut. Das wären an sich wir. Weil es ja heißt, so wie der Vater mich gesandt hat in die Welt, so sende ich euch. Weil ich jetzt sitze zu Rechten des Vaters und am anderen Job. Merkt ihr, da ist ein bisschen ein Unterschied, ein Shift passiert. Er ist nicht mehr der Menschensohn auf dieser Erde, sondern er ist der König der Könige, der am Thron sitzt. Und hier steht durch die Erkenntnis dessen. Wir Deutsche, also ich sage das jetzt mal so ganz blank, obwohl ich ein Fremder bin, ein mit Migrantenhintergrund, ein Österreicher, sage ich mal, wir Deutsche, wir glauben, Erkenntnis ist Theologie. Ist ein großer Irrtum. Theologie ist in der Regel dazu da, um Unglauben zu erklären und trotzdem sich noch einer Kirche anzuschließen. Aber die Erkenntnis dessen ist, ihn zu erkennen, wie er wirklich ist. Nämlich jetzt. Und das ist nicht mit dem Verstand zu schaffen. Und deswegen sagt er, freut euch, dass ich jetzt abhaue und zum Vater gehe, weil dann kann ich euch den schenken oder senden, der euch das alles erklärt, weil sonst geht's ja gar nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass er sich verabschiedet hat und zu Rechten des Vaters, weil er dann den Heiligen Geist gesendet hat, der uns in die ganze Wahrheit leitet. Wollt ihr in die ganze Wahrheit hinein? Ich habe heute meinen Wahrheitsrollmeter nicht mit, mein Rollmaß. Weil es ist nämlich so, eine FEG, oder heißt es hier FEG? Die nimmt von dem Rollmaß so viel. Und die Baptisten nehmen dann vielleicht so viel. Und die Methodisten nehmen dann vielleicht so viel. Aber jeder hat so sein Rollmaßstückchen. Und ich habe so ein tolles Rollmaß, das von da drüben bis darüber reicht. Und wo die Leute schon, die hier anfangen, Buh und A und O zu schreien, weil sie denken, wo kommt der Stoff aus diesem kleinen Kastel heraus? Aber Leute, die Wahrheit, die der Heilige Geist uns vermitteln möchte, die hat überhaupt kein Ende. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Bibelstellen haben die Substanz, jeden Tag eine neue Offenbarung in sich zu bergen. Du kannst die Bibel gar nicht auslesen. Es kann sogar sein, dass du mit 10 Bibelstellen zu Rande kommst und jeden Tag eine neue Offenbarung kriegen könntest. Das ist Wort Gottes. Und auf das müssen wir uns irgendwie einlassen. Da muss man nur sagen, hallo Herr, hier bin ich. Keine Ahnung, wie es geht. Keine Ahnung, wie, was, wo. Aber bitte nur keine Begrenzung. Keine Begrenzung von irgendeiner Denomination. Keine Begrenzung von vor allem den humanistischen Geist in unserer Gesellschaft, der uns auch als Christen programmiert hat und sagt, wir sind das Maß aller Dinge. Lesen die Bibel und erklären Gott, wie er zu sein hat. Das ist Humanismus und der ist ganz gut verbreitet in allen Kirchen. Da gibt es keine Ausnahme. Und das müssen wir erkennen und da müssen wir darauf reagieren. In dem Maße, dass wir sagen, stopp, ich nicht. Ich möchte in dem übereinstimmen, was hier steht, dass er mir alles geschenkt hat. Auch wenn ich mich nicht so fühle, auch wenn die Umstände nicht so ausschauen, aber hier habe ich einen schriftlichen Vertrag. Der lebendige Gott hat mir was geschrieben und das nehme ich ernst. Und das ist so wichtig, dass wir wissen, wie wir mit Verheißungen und mit Berufung umgehen. Wisst ihr, wozu ihr berufen seid? Es gibt für jeden eine ganz sehr spezifische Berufung. Es gibt allgemeine Berufungen und es gibt spezifische Berufungen. Und wenn du anfängst, einmal in die allgemeinen Berufungen hineinzugehen, das ist ja das Prinzip, wenn du im Kleinen treu bist, dann wirst du im nächsten Schritt über im größeren Maße etwas erleben. Es ist nicht so, dass Gott dir sagt, okay, jetzt bist du zuständig für, was weiß ich, 5 Millionen Menschen plötzlich, sondern es fängt an in deinem Hause, in deiner Familie, in deiner Beziehung und es wird dann vielleicht mal eine Hauskreisdimension bekommen oder in dieser Weise, und du wirst aber in all den Dingen erleben, wie dieses Maß, das hier, von dem hier die Rede ist, sich auswirkt. Und es wird dein Glaube wachsen, indem du ihn anwendest. Das ist so, ein Glaube geht theoretisch nie, sondern es geht nur in der Praxis. Wenn du etwas tust, was sein Wille ist und du dann staunst, dass es funktioniert, obwohl es eigentlich logisch gar nicht möglich wäre. Und du sagst, wow, was Gott sagt, das tut er auch. Und jedes Mal, wenn du das sagst, wirst du wachsen im Glauben und das nächste Mal einen Schritt weitergehen in dem, was du ihm zutraust, dass er tun kann. Und wie dieser Vers eben endet, bleiben wir noch in der Mitte, der uns in seiner Herrlichkeit und Vollkommenheit, durch die er uns die köstlichsten und größten Verheißungen geschenkt hat. Und wie gesagt, es lohnt sich einfach mal so in diesem Sinne Bibel zu lesen und diese Verheißungen aufzuschreiben und wo du merkst, das spricht dich an, dass du fühlst du dich da berührt von dem, das ist eine Verheißung für mich, nimm sie, schreib sie dir auf und fang an, drüber nachzudenken. Und das Erste, was man tun kann, ist, dass man mal dankt dafür. Das ist immer der beste Einstieg, um etwas festzumachen. Nicht fragen, wie soll denn das gehen? Das ist der erste Schritt zum Unglauben. Sondern danke, Herr. Danke, Herr. Den eigentlichen Glauben hat ja Gott. Ihr kennt ja die Stelle, wo es heißt, habt den Glauben Gottes. Er ist ja der wirklich Glauben hat. Weil der schaut mich an, mich Würstel, und befähigt mich, total unlogischerweise etwas zu tun in seinem Namen. Da muss er doch Glauben haben, oder? Das ist ja wirklich Glauben. Und dann kommt sie und sagt, danke Herr, dass du mich, Würstel, auserwählt hast, dich zu repräsentieren, von deinem Namen was zu sagen, von deinen Herrlichkeiten etwas zu erzählen und tun, was dein Wille ist. Wow, das ist herrlich. Und das möchte ich in euch freisetzen, dass ihr einfach so kühn und so erfreut seid über diese Tatsache, dass das einfach die Wahrheit ist. Und über diese Dinge, die uns dann eben da begegnen, Danksagen, denn Danksagen ist der Wille Gottes, wie der Paulus das in den Thessalonikern schreibt, im ersten Brief 5 von 15 bis 22. Und denn das ist Gottes Wille in Christus Jesus für euch. Danksagung ist sein Wille. Und in der Danksagung, da ändert sich was in unserem Geist. Weil ihr kennt ja, der normale Mensch ist ein Nörgler. Es passt alles, ist alles super. Also wenn ich nur denke, wenn du jetzt irgendwo im Nordirak Mittag essen müsstest, schaut der Mittagstisch ganz anders aus wie jetzt bei dir zu Hause. Aber trotzdem nörgelst du zu Hause, weil vielleicht der Salat nicht genug Essig hat und weil vielleicht das Schnitzel etwas zu braun geworden ist. Aber dabei ist das, was du hier serviert kriegst, deutlich besser, als das die Leute jetzt in Nordirak serviert bekommen. Und die danken dort dem Herrn dafür, für das, was sie bekommen. Und wir nörgeln. Und darum müssen wir unterscheiden. Dankbarkeit ist der Wille Gottes. Weil es ist wirklich etwas, wo er uns segnet, dass es uns gut geht. Und dann steht hier, den Geist löscht nicht aus. In einem Atemzug. Weissagung oder Prophetie verachtet nicht. Oh oh. Wer ist von euch geübt in Prophetie? Zwei Leute. Drei. Paulus sagt, ich möchte haben, dass jeder von euch prophezeit. Glaubt ihr das, dass das da in der Bibel steht? Wisst ihr, was Prophezeien ist? In irgendeiner Weise von Gott was wahrzunehmen und das dann auszusprechen. Das geht nicht darum, dass du jetzt prophezeist, was am Montag beim Aldi im Preis heruntergesetzt wird. Sondern es geht darum, dass du jetzt erkennst, was der Vater im Himmel will. Und es kann ganz einfach sein, dass du eine Bibelstelle liest und diese Bibelstelle berührt dich zutiefst und du weißt, das ist etwas, was jetzt geschehen soll. Und dann sprich es aus. Nicht denken, sondern sprechen. Und schon hast du prophezeit. Ganz einfach. Das kann natürlich kultiviert werden, dass du definitiv die Stimme Gottes hörst und das dann aussprichst. Das ist dann natürlich auch eine gesteigerte Form Aber das beginnt damit, dass wir etwas wahrnehmen, empfangen und das aussprechen. Es nicht denken, sondern es sprechen. Ich sage das immer wieder, es ist nicht in der Bibel so geschrieben, dass Gott dachte sich, es werde Licht, sondern er sprach und es wurde Licht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Dinge aussprechen. Wenn wir im Gebet etwas bewegen wollen, ist es notwendig, dass wir das eine oder andere aussprechen. Und eben wenn uns persönlich ein Wort Gottes trifft oder wenn irgendwie etwas passiert, wo wir etwas wahrnehmen, dann ist es gut auszusprechen. Und dann heißt es hier, prüfet alles, das Gute haltet fest. In Deutschland macht man das so, prüfet alles und wenn nicht 100% alles richtig ist, schmeißt alles weg. Genau. Nicht nur das Kind mit dem Bade ausschütten, sondern gleich das ganze Bad rausschmeißen. Und das ist ein wichtiger Punkt im geistlichen Bereich. Ihr wisst ja, dass unsere Erkenntnis Stückwerk ist. Ich weiß nicht, vielleicht sind ein paar Vollkommene unter uns, die schon vollkommen alles hundertprozentig erkannt haben. Ich persönlich habe aber nur ein Stückwerk der Erkenntnis. Und ich bin davon abhängig, mich mit Menschen zu treffen, die auch Stückwerkerkenntnisse haben, aber möglicherweise andere Stücke. Und wenn ich mich mit diesen Stücken treffe, dann sind wir wie Puzzleteile. Und zusammen in einem Geist ergibt sich dann plötzlich ein kompletteres Bild als vorher. Und selbst meine Erkenntnis in dem Bereich, wo sie Stückwerk ist, ist zur Hälfte vielleicht noch falsch, weil ich ein Mensch bin, der Fehler macht. Und deswegen steht hier, prüfet alles. Aber wisst ihr, wie das geht, das Gute zu behalten? Ich muss zuerst mal alles in der Hand haben. Weil ich kann nur behalten, was ich schon in der Hand habe. Und ich kann das nicht auf dem deutschen Weg machen, dass ich alles auf 5 Kilometer Distanz anschaue, weil ich kann dann nichts behalten, wenn ich draufkommen sollte, da wäre was gut gewesen. Sondern ich muss mich so nah mit den Dingen in Berührung bringen lassen, dass ich es schon in der Hand halte. Erst dann kann ich das unterscheiden und sagen, den Rest gebe ich weg und behalte das Gute. Und selbst wenn nur 10% gut sind, heißt es nicht, dass ich alles wegschmeiße, sondern die 10%, die dort als Segen enthalten sind, die nehme ich. Also nur zum Schockieren für alle Frommen hier, ich habe Freunde bei den Katholiken. Und ich habe viel von den Katholiken gelernt. Und da gibt es bei einigen deutlich mehr als 10%, was ich behalte. Und ich mache inzwischen da keinen Unterschied. Wo jemand auf dem Felsen von Jesus Christus steht, mit dem möchte ich Gemeinschaft haben und von dem möchte ich lernen und den Segen empfangen, den er in sich birgt, womit Gott mich segnen möchte. Das ist das, was hier steht. Und dann steht noch am Schluss, von allen Arten des Bösen haltet euch fern. Zum Anfang dieses Verses, den wollte ich gleich nicht am Anfang zur Eröffnung lesen, das klingt dann immer so dramatisch, da steht nämlich, seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern strebt alle Zeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Und freut euch alle Zeit! Es ist ein wichtiger Punkt, wie wir als Christen Beziehung untereinander haben. Vergelte nicht Böses mit Bösem. Das ist ein Wort an die Gemeinde. Das ist ein Brief an die Thessaloniker. Das sind Christen gewesen. Das müssen wir immer vor Augen haben. Da sind einige Meldungen drinnen, die sind an uns gerichtet. Auch die Briefe in der Offenbarung sind an Gemeinden gerichtet. Besonders an die Zeit, an die Gemeinde heute. Das ist der 7. Brief, den kennt ihr vielleicht. Die genaue Beschreibung der heutigen Gemeinde. Kennt ihr die? Was da steht? Zum Kotzen. Und dann steht, wer überwindet, wird mit mir am Throne sitzen. Amen. Zu der Gemeinde sagt er das. Also wir haben alle gute Chancen, Leute. Ist ein Hammer, dass er gerade zu der Gemeinde das sagt. Und am Anfang steht, wer spricht? Der Erfüller der Verheißungen, der Amen, der Ja und Amen spricht zur Gemeinde in Laodicea. Das ist der Erfüller der Verheißungen und das ist unser Thema, nämlich wie gehen wir um mit den Verheißungen? Ist doch der Hammer, gell? Also wenn wir ehrlich und demütig sind und uns wirklich wagen und trauen, uns zu vergleichen mit der Laodicea-Gemeinde, dass wir dann zu dem Punkt kommen, tut Buße und zu der Gemeinde sagt er, seid fleißig, befleißigt euch zur Buße. Das sagt er zu keiner anderen, aber zu Laodicea. Und dann heißt es, wer überwindet, der wird mit mir am Throne sitzen. Schon Hammer. Wow, da steckt einiges drinnen. Verheißungen empfangen und in Verheißungen leben. Wenn wir jetzt so etwas kriegen, eine Verheißung, ob es sei es in Wort, sei es in dem, dass wir irgendeinen Eindruck haben im Heiligen Geist, oder es kann passieren, dass irgendjemand in dein Leben kommt und sagt, du pass auf, ich habe den Eindruck für dich und der erzählt dir das. Egal wie es ist notwendig, dass wir das dann bewegen vor dem Herrn. Es ist so ähnlich, wie es der Maria passiert ist, wie sie erfahren hat, was mit ihr vorgesehen ist. Sie bewegte dieses Wort in ihrem Herzen. Sie, im Englischen heißt es revolved. Das heißt, sie drehte das in alle Richtungen. Sie bewegte das, schaute das von der Seite an, von der Seite und war voll von dem irgendwo erfüllt. Und das ist wichtig, dass wir das auch machen. Wir sinnieren über dieses Wort. Das heißt aber auch, dieses Wort, was da gemeint ist, das kann auch sein, dass wir uns eine Vorstellung machen davon. Wir können Fantasien entwickeln über Verheißungen. Das ist nicht verboten. Wir können da in allen Bereichen uns vor Gott irgendwie öffnen, damit wir uns mit dem befassen, mit allen unseren Sinnen. Weil Gott möchte haben, dass wir in allen Sinnen mit ihm Gemeinschaft haben. Es gibt so gewisse Gruppen von Christen, die die Seele abgetötet haben. Und wir haben einen in unserem Team, einen, der ist jetzt über 70 Jahre alt und der ist in seiner Jugendzeit in so einer christlichen Gruppe aufgewachsen, wo es heißt, die Seele muss man töten. Und das war ein emotional fast toter Mensch. Und jetzt mit 70, das muss man sich mal vorstellen, was für ein Wunder das ist. Weil mit 70 ändert sich kaum noch wer. Jetzt plötzlich wird seine Seele lebendig. Weil er es erlaubt hat und weil er um Vergebung gebeten hat, dass er erlaubt hat, dass da etwas passiert ist in seinem Leben, das eigentlich nicht der Wille Gottes ist. Und jetzt kommt mit 70, kriegt er eine lebendige Seele. Halleluja, das ist richtig Genuss, Leute. Das ist einfach ein Zeichen, wie lieb Gott ist, wie er uns liebt. Herrlich. Und drum, er möchte uns in allen Bereichen, möchte er uns da durchdringen. Ich muss irgendwie schauen, dass ich da ein bisschen Gas gebe. Weil da hinten haben wir erstens zu wenig Platz und zweitens haben wir nur bis eine bestimmte Zeit, weil wir dann weiter reisen müssen zum Gottesdienst nach Wächterbach, glaube ich. Gell? Ein wichtiger Punkt, den wir vorher eben auch dabei gehabt haben, ist, dass wir uns nicht von diesen, dass wir nicht von den Verderben der Begierden dieser Welt beeinflussbar sind oder dass wir ihnen entflohen sind. Und da gibt es dann eine andere Stelle, auf die ich noch gerne hinweisen möchte, die uns da hilft, ist, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Römer 12, Vers 2, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene. Und das ist eben ein wichtiger Punkt, damit wir mit unseren Verheißungen umgehen können, weil in vielen Fällen das sein es um seinen Willen geht. Und wir können nicht gleichförmig dieser Welt sein und prüfen. Das ist im Prinzip diese Geschichte, die wir kennen vom 2. Korintherbrief, wo sich die Bollwerke der Vernünfteleien erheben, wieder die Erkenntnis Jesu Christi. Das heißt, also da baut sich etwas auf. Natürlich, das ist vom Konzept, vom Muster her sehr dem entsprechend, was der Humanismus als Gedankenkonzept hat, der im Prinzip Gott ausfiltern möchte. Zumindest wenn Gott dann nicht den Gott, der alle Macht und Gewalt hat, sondern irgendein Gott, der in irgendeinen Schrein hineinpasst, in irgendeine Sache noch unter der Ordnung des Menschen, der das Maß aller Dinge ist. Und deswegen können wir nicht gleichförmig diesem Konzept sein, weil es einfach ein Widerspruch ist, dann können wir ihn nicht erkennen, wie er ist. Und eben, ihn zu erkennen, wie er wirklich ist, diese Erkenntnis Jesu Christi zu haben. Wie ich vorher gesagt habe, die Theologie ist nicht das, was wir suchen müssen. Es ist nahezu sogar, ich sage das ganz provokativ, die Lehre ist zweitrangig. Erstrangig ist Christus, ihn zu erkennen, wie er wirklich ist. Erstrangig ist die Beziehung zu ihm. Aus der Beziehung heraus kommen die Dinge. Auch diese Stelle, dass der Glaube aus der Verkündigung kommt, wird so interpretiert, dass du ja jeden Sonntag zum Gottesdienst kommst und die Predigt hörst. Das ist aber hier nicht gemeint, sondern der Glaube kommt aus jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und das kann bei dir zu Hause passieren, wenn du in der Stille etwas wahrnimmst. Das ist das Wort und das ist eigentlich das, was hier kommt aus diesem Geist der Erkenntnis von Jesus Christus. Ihn zu erkennen, wie er wirklich ist. Und also es ist wichtig, dass wir uns ausstrecken danach, dass wir wirklich Verheißungen haben, die für uns persönlich zugeschnitten sind. Und es ist gut aufzuschreiben, zu sagen, ich habe die Verheißung da und dafür. Das können persönliche Dinge sein, wie gesagt, wo etwas dich persönlich betrifft. Und das sind diese Verheißungen, die ganz allgemein sind, dass wir eben eine Berufung haben, das Evangelium zu verkündigen, dass wir die Berufung haben, für Kranke zu beten, dass sie gesund werden, dass wir andere Berufungen haben. Das sind so die allgemeinen. Aber wichtig ist, dass wir das vor Augen haben, dass diese Dinge uns klar werden und offenbar werden. Und da ist eine interessante Stelle von Hebräer 4, von 1 an. Nehmt es ernst oder fürchten wir uns, dass wir nicht etwa, da eine Verheißung gültig ist, und hier geht es um in die Ruhe einzugehen, aber es ist ein Prinzip, das ich, glaube ich, da drinnen sehe, das auch für die anderen Sachen gilt, dass die Verheißung noch aussteht. Weil Verheißungen sind ja etwas, wo etwas in der nächsten Zeit oder in weiterer Zukunft geschehen soll. Und wenn etwas nicht gleich geschieht, kann sein, dass wir das sofort ad acta legen. Entweder, dass wir sagen, wir haben uns geirrt, oder es gibt ja dann theologische Erklärungen, dass etwas nicht mehr für heute ist. Oder man erklärt es in den Himmel hinein. Man findet schnell eine logische Erklärung, warum ich nicht ausharre und Geduld habe und dranbleibe, dass eine Verheißung hier und jetzt gilt. Deshalb heißt es hier, fürchten wir uns, dass wir nicht etwa, da eben diese Verheißungen alle noch gültig sind, jemand von uns als zurückgeblieben erscheint. Wer möchte von euch zurückgeblieben erscheinen? Also deswegen, weil das niemand will, wollen wir das auch ernsthaft nehmen. Denn auch uns ist die gute Botschaft verkündet worden, wie auch jenen, und die haben das gehörte Wort nicht genützt und nicht mit dem Glauben verbunden. Hier geht es um das Volk Israel, die nicht den Messias empfangen haben. Aber das gilt für alle Verheißungen. Und das Wort und der Glaube ist wie ein Zwei-Komponenten-Kleber. Du musst das zusammenbringen, umrühren und dann wird es. Alles, was ihr bittet und betet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, steht in Markus 11, Vers 24. Und es wird werden. Interessante Zeitform, gell? Glaubt, dass ihr empfangen habt und es wird werden. Das ist so ein Paradoxum, wie das ganz üblich ist bei Gott.
Darf ich
wenn möglich am Ende dann. Bei Schlüssel 1, ja. Ja. Und da kommt kurz mal eingeflogen der Abraham, der ja der Vater des Glaubens genannt wird, der aber vorher ein schönes Zeichen des Unglaubens gesetzt hat und einen Ismael gezeugt hat, der möglicherweise der Stammvater des Urproblems, das wir jetzt haben, wenn wir, wie wir gestern uns unterhalten haben, ist der Islam ein Teil Deutschlands oder nicht, gell? Und der wird als Vater des Glaubens bezeichnet. Aber er hat eine Aussage getroffen und ein Muster, das für uns der Schlüssel ist. Und nicht schwach im Glauben, steht jetzt im Römer 4 von 19 an, sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war und sah das Absterben des Mutterleibs der Sarah und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Das ist, was wir am Anfang gesagt haben. Wir danken ihm, auch wenn die Dinge anders ausschauen, als wie eine Erfüllung ausschaut. Wir nehmen die Verheißung als solche und danken ihm. Und er hat es getan, indem er Gott die Ehre gab. Und er war völlig gewiss, dass Gott das, was er verheißen hat, auch tut. Und das ist etwas, was wir brauchen, um uns gegenseitig zu ermutigen. Wenn wir allein sind, dann kommt natürlich der hauptberufliche Typ da und fragt, sollte Gott gesagt haben? Und der hat dann gar die richtige Zeit erwischt und den richtigen Moment, wo er dich erwischt, wo die Frage ganz genau passt und du sagst, ja, ich glaube auch, dass das eigentlich ein Irrtum war. Weil jetzt die Umstände so sind und außerdem Bankkonto ist leer und mit dem habe ich gerade einen Streit und etc. Passt ganz genau. Also, vergiss es. Deswegen ist es wichtig, dass du mindestens einen Menschen hast, mit dem du vertrauensvoll über deine Verheißungen sprechen kannst. Wenn möglich täglich. Wenn du verheiratet bist, dann kannst du das mit deinem Ehepartner machen. Sonst ist es gut, wenn du einen Glaubensfreund hast, der in etwa so interessiert ist an den Verheißungen Gottes wie du. Und es ist einfach notwendig, darüber zu sprechen. Schon einmal aus dem Grund, weil das gesprochene Wort, es auszusprechen, wie ein Fixierer ist. Ich mache etwas fest. Und es ist auch ein geistliches Prinzip. Es ist gesprochen. Und wenn ihr euch austauscht in dem, dann hat es auch die Qualität, dass das sich gegenseitig hocharbeitet. Weil da kommt der Glaube vom anderen hinzu, weil der in dem Fall, wo du vielleicht im Glauben schwach bist, der andere dieses Problem nicht hat. Während du ja auch es leichter hast, für den anderen zu glauben, als für dich selbst. Und darum ist diese Gemeinschaft so wichtig. Es heißt nicht umsonst, wo zwei oder drei. Das ist ein wichtiger Faktor. Zum Beispiel, wo zwei oder drei übereinkommen, können sie bitten, was sie wollen. Das heißt Übereinkommen im Heiligen Geist, weil nämlich der Geist Gottes nicht dem einen sagt blau, dem anderen grün und dem anderen rot, wenn es um diese Sache geht, sondern die kriegen alle entsprechende Impulse, dass wenn sie das zusammenlegen, dann ein Ganzes ergibt. Und gerade im Hinblick, dass wir Stückwerk haben, ist es so wichtig, dass wir dieses Zeugnis haben, damit am Ende etwas Ganzes herauskommt. Deswegen, wo zwei oder drei, nämlich auch wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Das ist nicht automatisch, wo zwei oder drei Christen versammelt sind. Das ist es nicht gemeint. Sondern wo zwei oder drei in seinem Namen. Das heißt, zwei oder drei, die Kreditkarte Gottes haben. Blanko. Die Autorität haben. die etwas bekommen haben. Merkt ihr den Unterschied? Wenn du den Namen des Königs tragen kannst, sprich, du hast eventuell den Siegelring vom König, das hat Bedeutung. Das ist nicht Wischiwaschi, sondern du bist in dem Moment jemand, der in seinem Namen hier agieren darf. Und hier, wo zwei oder drei in dieser Qualität, in seiner Autorität, in seinem Charakter zusammen sind, dort ist er mitten drunter und drauf und dran. Nicht dort, wo eine gewisse Zahl von sogenannten Christen beisammen sind. Das ist nicht gemeint. Das muss man deutlich unterscheiden. Ich habe das einmal richtig in Form eines Bildes wahrgenommen. Nämlich, wo das zwei oder drei zusammen sind in dieser Qualität, dort kann das Haupt landen. So wie, es war so ein ähnliches Bild, wie wenn an der Raumstation diese Kapsel andockt. So ungefähr. Und ihr müsst euch vorstellen, ein Leib ohne Haupt, das kommt nicht weit. Müsst ihr euch das mal vorstellen. Also ich kenne das von früher noch, wie man zu Hause Hühner geschlachtet hat. Ja, ich meine, das, stellt euch das nur mal so grauslich dramatisch vor. Ich meine, das ist der Leib Christi ohne Haupt. Und das ist aber zum Großteil die Wirklichkeit. Deswegen ist der Leib so schwach. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier die Sachen ernst nehmen und dass wir das bewegen. Ein wichtiger Punkt ist natürlich, was wir vorher gesehen haben, prüft alles und behaltet das Gute. Nur ganz schnell ein paar Punkte, die notwendig sind. Wie prüfen wir? Also die Grundprüfung ist mal, stimmt es überein mit dem Charakter Gottes? Und der Charakter Gottes ist, Gott ist Liebe. Gott ist Gnade. Aber Gott ist auch Gerechtigkeit. Gott lässt nicht fünf gerade sein. Einfach, wo man weiß, das sind die Kriterien, die Charakterien Gottes. Die müssen da zusammenpassen. Und natürlich passt es zum Wort Gottes. Ist es etwas, was ich im Wort Gottes wiederfinden kann? Aber nicht alles, was ich nicht im Wort Gottes finde, heißt, dass es nicht vom Gott kommt. Denn meine Erkenntnis, wie gesagt, ist Stückwerk und einiges davon ist theologisch verbrämt. Ich denke über Dinge so, wie ich erzogen worden bin und nicht, wie ich Offenbarung empfangen habe. Und das kann möglicherweise auch falsch sein. Das müssen wir immer einräumen, wenn wir das prüfen. Und natürlich an der Frucht werden wir es erkennen. Was passiert mit meinem Geist? Was passiert mit meiner Seele, wenn ich mit dem in Berührung komme? Was passiert mit meinem Glauben? Ist Liebe, Friede, Freude etwas, was dabei einhergeht? Das sind so Dinge, die damit berücksichtigt werden müssen. Und dann bin ich auch offen dafür, es kritisieren zu lassen. Oder glaube ich jetzt muss ich da mit allem durch die Wand gehen, sondern kann ich es so zur Prüfung vorlegen, auch mit dem, dass das plötzlich wieder alles weg ist. Auch diese Freiheit ist ein Zeichen dafür. Ich habe das früher immer so gemerkt, wenn ich jetzt etwas nicht freigegeben habe in meinen Emotionen, habe ich immer da hier einen Druck gespürt. Ich habe mich hier verkrampft. Ich wollte eine Meinung durchsetzen und das habe ich gespürt, dass ich dann hier einen Krampf gemerkt habe. Das ist hart geworden, richtig. Und zuerst habe ich das natürlich ignoriert, weil ich wollte meinen Kopf durchsetzen, aber dann habe ich vom Heiligen Geist richtig die Aufmerksamkeit gekriegt und gesagt, pass auf, das ist ein Zeichen, dass du hier falsch liegst. Und das ist wichtig. Und dann kommen wir zu dem Punkt, Verheißung ist ja nur Theorie, wenn wir nicht in ihr leben. Wir können schöne Verheißungen haben und wir können dann auch als Träumer benannt werden. Wir können über vieles Schöne nachdenken und träumen. Und das Einzige, was zählt, ist, wenn wir Täter des Wortes werden. Und Verheißungen sind Worte, ob sie jetzt aus dem Wort Gottes selber stammen oder ob das prophetische Worte sind, die wir bekommen haben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Täter sind, wie der Jakobus das schreibt im ersten Kapitel von 22 an, seid aber Täter des Wortes. Eben, ob das jetzt Verheißungen in schriftlicher Form sind oder nur gehörte Worte. Und nicht Hörer allein, die sich selbst betrügen. Also wer eben nicht Täter ist, ist ein Selbstbetrüger. Sie gleichen jemand, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet, aber gleich vergisst, wie er ausschaut. Klingt nicht so gut. Diese Botschaft vertraue ich dir an, sagt er dem Timotheus, nach den vorausgegangenen Weissagungen und Verheißungen über dich, damit du durch sie den guten Kampf kämpfst. Seid Nachahmer, sagt der Paulus, wenn ihr die Verheißungen an jemanden seht, wie sie gelebt werden. Also wenn wir im Natürlichen etwas lernen wollen, dann gehen wir meistens zu jemandem hin, der sich auskennt. Also die Damen unter uns, wenn die irgendein besonderes Rezept ausprobieren wollen, dann gehen sie am besten zu jemandem, der das schon gut gemacht hat und schon, wo man schon kosten konnte, dass das gut schmeckt. Und wenn man ein Handwerk erlernen will, dann ist man meistens mit einem Meister zusammen, wo man einige Jahre mit dem Meister schafft und dann weiß man, wie es geht. Und das ist auch ein Prinzip, wie man im Geistlichen lernt. Und der Paulus hat das ja vorgelebt. Er hat sich dann den Timotheus und einige andere ins Team geholt. Der war ja nicht alleine unterwegs, der große Paulus, sondern es war immer eine kleine Karawane von Leuten, die mit ihm zusammen gedient haben. Und einige davon waren einfach diese Lehrlinge, die dem Meister zugeschaut haben, wie er das gemacht hat. Und Paulus sagt eben, gebt uns als apostolisches Team den Raum in eurem Herzen, damit wir für euch Vorbilder sein können. Und das brauchen wir. Wir brauchen Leute, die für uns Vorbilder sind, die vielleicht schon um eine Meile weitergegangen sind wie wir. Seid Nachahmer, steht auch im Hebräer 6, derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen ererbt haben. Das heißt, die sind schon drinnen, die leben schon in diesen Verheißungen. Und am Ende heißt es, dass Geduld notwendig ist, weil eben es nicht immer gleich passiert. Du kriegst eine Verheißung, zum Beispiel, dass du Ägypten verlassen kannst und du kommst erst 40 Jahre später im gelobten Land an. Kommt vor in der Bibel, dass einige Dinge länger gedauert haben. Auch der Paulus, das überliest man so sehr, der war auch 14 Jahre lang etwa in der Wüste, bevor er so den Hauptdienst angetreten ist. Und so gibt es Zeiten, wo man meint, oh, da geht gar nichts. Aber trotzdem hast du schon eine Verheißung. Halte sie fest. Das Wort sagt, wenn eine Verheißung sich verzögert, warte darauf, denn kommen wird sie. Sie wird nicht ausbleiben, steht im Habakuk 2, Vers 4. Und im 2. Petrus 3, Vers 9, der Herr verzögert nicht die Verheißung. Hier geht es um die Wiederkunft, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle zur Buße kommen. Das heißt also, so manche Erfüllung von Verheißung ist auch, dass wir ein bisschen reifer werden müssen, um möglicherweise eine Verheißung erst überhaupt zu verkraften. Denn ich persönlich kenne einige Leute, die in einen geistlichen Dienst gekommen sind, relativ schnell und nicht in ihrem Charakter in der Lage waren, das in der Dimension auch wirklich zu leben und haben dann eins ordentlich auf die Rübe bekommen und sind aus ihrem Dienst rausgefallen und brauchten dann einige Jahre, wo dieser Fehler oder dieser Mangel in der Charakterbildung erst nachgeholt werden musste. Und es ist immer schlimmer, wenn man so einen Fall hat, wo man im Geistlichen sozusagen versagt oder das niederbricht, als wenn das systematisch wachsen kann und, wie das Wort sagt, im Kleinen treu gewesen und dann über ein größeres Gesetz zu werden. Das sind so die Herausforderungen, in denen wir leben. Und hier am Ende eben diese Sache, dass wir wissen, er möchte haben, dass niemand verloren geht, sondern dass alle zur Buße kommen. Buße heißt Umkehr, dass wir aus der Herrschaft des Feindes heraus in die Herrschaft des Königs kommen. Und das ist auch der Sinn und Zweck unseres Zusammenkommens, dass wir das vor Augen haben, dass am 6. November so viele wie möglich das erleben können, hier aus der Region. Und ihr seid dafür wichtige Partner. Und auch die anderen, die heute nicht hier sind und die hoffentlich noch auf dem Weg dorthin ermutigt werden und sich einklinken in das. Weil es ist ja jeder, der nicht dabei mitmacht aktiv, der beraubt sich selber ja eines großen Geschenkes. Weil es ist das Größte, was dir widerfahren kann, wenn du Helfer sein kannst für jemanden, der Jesus Christus als seinen Herrn erlebt. Das ist das Größte, was dir passieren kann. Und das Sinn und Zweck ist, dass von jetzt an jeder Erdenkliche, der das jetzt hier hört oder auf der CD hört, sich vorstellt, ich möchte 3 bis 5 Leute einladen für den 6. November und ich möchte im Gebet und in meiner inneren Haltung einfach den Weg bereiten, dass diese Menschen tatsächlich auch kommen können. Und dass jetzt schon ein Liebesdienst an ihnen vollzogen wird, dass der Weg geebnet ist. Weil es ja so, dass man, wie ihr das sicher wisst, wenn übermorgen eine Veranstaltung wäre, die evangelistisch ist und du ladest heute jemand ein und sagst, komm bitte mit, übermorgen ist was, dann sagen die, nein, habe ich keine Zeit. Das ist der kürzeste Weg. Und ihr habt alle die Erfahrung gemacht, es ist sehr schwer, jemand einzuladen. Und ich sage euch warum. Es ist ganz logisch, dass das so schwer ist. Es ist nämlich vergleichbar, wenn ihr, ich weiß nicht, ob ihr kennt, in Bruchsal gibt es ein Hochsicherheitsgefängnis für Mörder. Ich hatte die Gelegenheit, mal dort zu predigen und hatte dort einen Mann kennengelernt, der 20 Frauen ermordet hat. Es war schön, dort zu predigen. Ich konnte hinein ins Gefängnis, das war der Vorteil. Aber wenn ich jetzt draußen vorm Gefängnis eine Veranstaltung gemacht hätte und ich hätte dort einen großen Tisch aufbereitet mit den besten Essen und den tollsten Getränken und hätte mit dem Megafon dort gesagt, halt, oh, liebe Leute, ihr seid alle eingeladen, hier gibt es das beste Essen, was ihr seit 20 Jahren nicht mehr gegessen habt. Und wäre dann total enttäuscht gewesen, weil niemand gekommen wäre. Wisst ihr, warum niemand gekommen wäre? Weil alle im Gefängnis eingesperrt sind. Und das ist der Zustand des normalen Menschen. Und wir sind berufen, Gefängnistüren zu öffnen, Gebundene freizusetzen und Blinden das Augenlicht zu geben. Und das ist der Grund, warum es diese Vorbereitungszeit braucht. Wir müssen zuerst die Kerkertüren öffnen, bevor wir jemanden einladen können. Und das ist der Grund, wozu ich euch ermutige. Und der erste Schritt ist, dass ihr sucht, was eure Verheißungen sind, dass ihr wisst, wozu ihr berufen seid und dass das für euch ein festes Fundament wird, damit ihr dieses Selbstbewusstsein in Christus kriegt. Und eben diese Genussstelle vom 2. Petrus zum Abschluss im ersten Teil jetzt noch, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Vollkommenheit. Ihr kennt ja das Gebet von Jesus in Johannes 17. Die Herrlichkeit, die ich hatte vor Erschöpfung, vor Gründung der Welt, die gebe ich ihnen. Von der ist hier die Rede. Und die Vollkommenheit, durch die er uns die kostbarsten und größten Verheißungen geschenkt hat. Das wird nicht erst geschehen, sondern das hat er getan. Und unsere Aufgabe ist es, in einer Sehnsucht, in einem Hunger, in einem Begehren, diese Verheißungen in Empfang zu nehmen, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur zunehmend werdet, von Tag zu Tag mehr, die ihr dem Verderben, das in den Begierden dieser Welt ist, entflohen seid. Eben deshalb wendet allen Fleiß auf, damit das zur Erfüllung kommt. Amen für den ersten Teil.